Ja, liebe Gemeinde, um Gottes Willen Gemeinschaft. Dieses Thema, das uns in diesem Jahr ja einmal im Monat begleitet an den Abendmahlsonntagen, geht in den Endspurt heute und noch einmal im November wird es um Aspekte von Gemeinde und Gemeinschaft gehen. Und Jörg hat das gerade schon angekündigt, heute in der Predigt möchte ich mit euch einen Aspekt christlicher Gemeinschaft in den Blick nehmen, der auf der einen Seite grundlegend, quasi existenziell ist und gar nicht wegzudenken und wegzudiskutieren ist von christlicher Gemeinschaft, der aber auf der anderen Seite oft gemieden oder ausgeklammert wird, weil, Zitat Jörg Schäfer, dieses Thema Explosionspotenzial, so ähnlich, ne? Sprengkraft genau in sich hat. Es geht um den Aspekt, als Gemeinde Gottes und in der Gemeinschaft miteinander heilig zu sein und heilig zu werden. Das an sich klingt ja erstmal nach einem Widerspruch. Wenn wir doch heilig sind, warum müssten wir dann heilig werden? Ich hoffe, dass sich dieser Widerspruch im Laufe der Predigt dann klärt und auflöst. Aber bevor wir überhaupt zu dieser Unterscheidung von heilig sein und heilig werden kommen, müssen wir etwas intensiver darüber nachdenken, was dieses Wort überhaupt meint. Wir haben ja gerade schon ein bisschen Brainstorming betrieben und ich möchte das etwas vertiefen, indem ich mit euch zunächst einmal ins Alte Testament hineinschaue. Wenn es da um den Gott der Bibel und des Alten Testaments geht, darum, wie Gott ist, dann ist die Eigenschaft oder das Wesensmerkmal Heiligkeit nicht wegzudenken. Als Mose Gott im brennenden Dornbusch begegnet, ist das Erste, was Gott nicht sagt, oder was Gott sagt, nicht, hey Mose, ich bin's Jahwe, sondern er sagt, bleib stehen, komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus, denn dort, wo du stehst, das ist heiliger Boden. Und dann erst im weiteren Verlauf des Gespräches kommt die Selbstvorstellung Gottes als Jahwe, als der ist, der er ist. Das heißt Heiligkeit. Gottes im Alten Testament ist ein ganz wichtiges Thema und damit aber auch die Konsequenzen der Heiligkeit Gottes für sein erwähltes Volk Israel. Im dritten Buch Mose wird mehrfach der Anspruch Gottes an das Volk Israel überliefert, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und dieser Anspruch folgt zwangsläufig aus der besonderen Erwählung des Volkes Israels im Gottesvolk. 3. Mose 20, 26 bringt das in einer Gottesansprache zum Ausdruck. Seid mir geheiligt, denn ich, der Herr, bin heilig und ich habe euch von all diesen Völkern unterschieden, damit ihr mir gehört. Was heißt jetzt dieses Wort heilig und Heiligkeit? Das hebräische Wort kadosh, das hat sich aus anderen orientalischen Sprachen heraus entwickelt und war analog zu diesen orientalischen Sprachen ein für das Göttliche reservierter Begriff, mit dem das Besondere, das Außergewöhnliche, das Unbeschreibliche, das völlig Verschiedene Gottes gegenüber dem Weltlichen zum Ausdruck gebracht wurde. Kadosch, Heiligkeit, beschreibt die Distanz Gottes zur Welt aufgrund seiner Macht, weil er über allem steht, weil er nicht erreichbar ist, wenn er sich nicht gerade selbst erreichbar macht. Und aus diesem Begriff, der eigentlich eine absolute Distanz zwischen Mensch und Gott, zwischen Göttlichem und Menschlichem zum Ausdruck bringt, wurde mit der Zeit dann aber ein verbindender Begriff. Denn Heiligkeit Gottes wurde im Laufe der Zeit nicht mehr allein als ein Merkmal des Wesens Gottes gesehen, sondern konnte auch als etwas verstanden werden, das Gott und auserwählte Menschen oder sein auserwähltes Volk miteinander verbindet. Und gleichzeitig ist der Gedanke, dass Heiligkeit etwas beschreibt, das getrennt ist vom weltlichen Bereich, erhalten geblieben. Wenn Gottes erwähltes Volk aufgrund der Heiligkeit Gottes selbst heilig sein muss und sein soll, dann muss sich diese Heiligkeit des Volkes doch auch erkennbar werden oder muss greifbar werden. Und so verband sich eben mit dem Gedanke der Heiligkeit zunehmend der Gedanke der Reinheit. Auch das wurde zwischendurch schon genannt. Der Verzicht auf bestimmte Speisen, besondere körperliche Hygiene wie Waschungen, denen dann religiöse Bedeutung beigemessen wurde, Verzicht auf bestimmte Sexualpraktiken, alles das wurde zu Unterscheidungsmerkmalen, an denen sich zeigen sollte, dass das Volk Israel von Gott ausgesondert wurde, dass es das von Gott geheiligte Volk ist. Aus dem Zuspruch, heilig zu sein, entstand im Laufe der Glaubensgeschichte der Juden ein starker Anspruch, heilig zu bleiben oder wieder zu werden. Und zwar in diesem Sinne von rein zu bleiben oder wieder zu werden. Und das dritte Buch Mose enthält zu diesem Zweck ja zahlreiche Reinheitsgebote, mit denen genau erklärt wird, wann sich ein gläubiger Mensch verunreinigt und damit unheilig wird. Und wenn er aber unheilig geworden ist, ist er zwangsläufig aus dieser besonderen Erwählung und Aussonderung des heiligen Gottes herausgefallen. Und dafür wiederum werden auch in 3. Mose zahlreiche Vorschriften überliefert, wie die Heiligkeit, also gleichbedeutend mit Reinheit, durch Opfer für Gott wiederhergestellt werden kann. Und zudem verbindet sich im Alten Testament Heiligkeit mit der Vorstellung von Exklusivität. Es gibt eben nur ein erwähltes Volk. Und selbst innerhalb dieses erwählten Volkes lässt sich diese Exklusivität noch einmal toppen. Wenn zum Beispiel Männer heiliger waren als Frauen und im Tempel Gottes Bereiche betreten durften, die den Frauen vorenthalten waren. Oder wenn wiederum die Priester das Tempelinnere betreten durften und sie dafür ausgesondert sein mussten. Oder wenn wiederum nur der hohe Priester den wirklich allerheiligsten Bereich des Tempels betreten durfte. Dieser Blick auf das Verständnis von Heiligkeit im Alten Testament ist notwendig und hilft uns, besser zu verstehen, warum die Vorstellung und Betonung der Heiligkeit Gottes sich im Neuen Testament nicht einfach ausgeschlichen hat. Gründe gäbe es dafür eigentlich genug. Jesus, der Sohn Gottes selbst, erklärt, dass das Thema Reinheit und damit gleichzeitig auch das Thema Heiligkeit im Blick auf Speisegebote oder Krankheiten unbedeutend ist. Jesus selbst kann problemlos mit Sündern, mit Zöllnern, mit Prostituierten Kontakt pflegen, ohne dabei seine Heiligkeit, seine Verbindung zu Gott, dem Vater, zu verlieren. Und Jesus selbst spricht von sich als dem lebendigen Tempel und macht deutlich, dass man in ihm Gott den Vater sieht und ihm begegnet. Und damit hebt er das Verständnis von Heiligkeit im Sinne von Exklusivität und Abgeschiedenheit Gottes auf. Er, der von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt wandert und das Evangelium predigt. Und der auf seinen Wanderungen selbst nicht jüdische oder heidnische Gebiete erreicht und dort mit Menschen in Kontakt kommt, die nicht dem jüdischen Volk angehören. Und trotzdem verliert weder im Blick auf Gott noch im Blick auf die Gläubigen das Thema Heiligkeit im Neuen Testament an Bedeutung. Über 260 Mal begegnen uns im Neuen Testament Begriffe, die zum Wortfeld heilig gehören. Im Griechischen heißt das dann Hagios. Und abgesehen von 90 Malen, wo es im Neuen Testament ausdrücklich um den Heiligen Geist geht, wird dieses Wortfeld dann nur noch ganz selten, zum Beispiel für heilige Stadt oder den heiligen Tempel verwendet. Und auch nur wenige Male für Jesus, der als der Heilige Gottes angesprochen wird, an genau drei Stellen. Und auch nur noch wenige Male, wenn es um Gott selbst geht. Im Vater unser, geheiligt werde dein Name. Oder wenn Jesus in Johannes 17,11 Gott als seinen heiligen Vater anspricht. Die deutliche Mehrzahl aller Vorkommen dieses Wortfeldes heilig bezieht sich auf die Christinnen und Christen. An vielen Stellen im Neuen Testament werden die Gläubigen als Heilige angesprochen. Paulus macht das in den allermeisten seiner Briefe, dass er die Adressaten als Heilige anredet. Ein Beispiel aus 1. Korinther 1, Vers 2. An die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Hier in diesem Vers und an vielen anderen Stellen, wo Christen in dieser Weise angesprochen werden, ist das Adjektiv heilig eine Zuschreibung an die Christen oder eine Beschreibung der Christen. Aber eigentlich sind diese beiden Wörter Zuschreibung oder Beschreibung noch nicht stark genug, um auszudrücken, was heilig sein im Neuen Testament in allererster Linie meint. Es ist ein Zuspruch. Es ist ein Geschenk. Im gerade erwähnten 1. Korintherbrief bringt Paulus das mehrfach zum Ausdruck. Direkt im 1. Kapitel in Vers 30 betont Paulus: Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört. Er bringt uns die Weisheit, die von Gott kommt, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Oder etwas weiter in Kapitel 6, Vers 11. Aber ihr seid reingewaschen worden, ihr seid zu Heiligen geworden und von Gott als gerecht anerkannt. Denn ihr seid im Namen unseres Herrn Jesus Christus getauft und habt den Geist unseres Gottes empfangen. Die Heiligkeit der Gläubigen, und damit auch der Gemeinschaft der Gläubigen, der Gemeinde, ist im Neuen Testament nach primär nichts, was der Mensch selbst produzieren oder erreichen kann. Es ist ein Zuspruch an jeden Christen, an dich, an mich, an uns gemeinsam als Gemeinde, der darin seinen Grund hat, dass wir alle im Glauben an Jesus Christus und in der Annahme der von ihm geschenkten Erlösung zu Kindern Gottes geworden sind. Dazu noch ein Beispiel aus Epheser 5, 25 bis 26, wo es im Kontext einer Ermahnung an die Gemeinde heißt: Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie heilig zu machen. Durch das Bad im Wasser und durch sein Wort wäscht er sie rein. Auf der einen Seite zeigt sich hier eine Kontinuität zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und diese Kontinuität, die liegt darin, dass auch im Neuen Testament Heiligkeit eine Aussonderung meint. Ein für Gott bestimmt sein. Auf der anderen Seite zeigen sich aber auch bedeutende Weiterentwicklungen im Verständnis der Heiligkeit. Gegenüber dem Alten Testament ist der Zuspruch durch Gottes Gnadengeschenk der Hingabe Jesu, heilig zu sein, immens gestiegen. Ich habe das mal statistisch nachvollzogen in der Vorbereitung der Predigt. Im Alten Testament liegt beim Thema Heiligkeit des Gottesvolkes das Verhältnis von Zuspruch und Anspruch bei 1 zu 3. Also dreimal so viel Stellen, wo Heiligkeit als ein Anspruch, eine Aufforderung an die Menschen, an das Gottesvolk ergeht und nur ein Drittel mal so viel quasi Aussagen, die Heiligkeit als Zuspruch zum Ausdruck bringen. Im Neuen Testament kehrt sich dieses Verhältnis radikal um. Der Anteil an Stellen, wo Heiligkeit als ein Zuspruch an die Gläubigen genannt wird, liegt gegenüber dem Anteil der Stellen, wo es um eine Aufforderung geht, heilig zu werden, bei 13 zu 1. Nicht wir als Menschen qualifizieren uns aus eigener Kraft und aus eigenem Verhalten dafür, heilig zu sein und in Gottes Nähe kommen zu dürfen, sondern Gott selbst hat uns in Jesus Christus heilig und rein gemacht. Aus seiner Kraft sind wir heilig geworden. sind wir reingewaschen. Und das heißt dann auch, selbst wenn wir in unserem Verhalten, in unserer Lebensführung der geschenkten Heiligkeit Gottes nicht immer entsprechen, fallen wir aus dieser geschenkten und zugesprochenen Heiligkeit Gottes nicht heraus. Solange wir uns an Christus halten und daran, dass er sich für unsere Heiligkeit aufgeopfert hat. Damit aber schließt sich jetzt unmittelbar die Frage und das Überlegen an nach dem Heiligwerden. Auch wenn im Neuen Testament der Zuspruch überwiegt, heilig zu sein, begegnet eben mehrfach auch die Aufforderung dazu, dass sich das Heiligsein im Leben der Gläubigen auch zeigt. Auch hier nochmal ein Beispiel von Paulus aus Römer 6, Vers 19. Früher habt ihr die Glieder eures Körpers in den Dienst von Unmoral und Gesetzlosigkeit gestellt. Das führte dann noch tiefer in die Gesetzlosigkeit. Genauso sollt ihr jetzt die Glieder eures Körpers in den Dienst der Gerechtigkeit stellen. Das Ergebnis ist, dass ihr heilig lebt. Oder aus Hebräer 12, Vers 14. Bemüht euch um Frieden mit allen Menschen und auch um Heiligkeit. Ohne sie wird niemand den Herrn sehen. Aus dem Zuspruch, heilig zu sein, resultiert auch im Neuen Testament der Anspruch, heilig zu werden oder des sich Heiligens. Das ist so eine etwas ältere Luther-Formulierung. Und gegenüber dem Alten Testament ist dieser Anspruch aber mindestens in zweifacher Weise weiterentwickelt. Denn anders als im Alten Testament geht es nicht darum, dass der Mensch eben aus der eigenen Kraft und aus dem eigenen Antrieb und Verhalten, aus dem menschlichen Antrieb heraus die Heiligkeit Gottes erreicht, sondern dass der Mensch in einem Leben und in seinem Verhalten die Heiligkeit Gottes widerspiegelt und erkennbar werden lässt, die doch sein Leben durch Gottes Gnadengeschenk prägt. Heilig zu werden, beziehungsweise heilig zu leben, heißt ganz ähnlich wie im Alten Testament, dass in der Lebensführung die absolute Bezogenheit auf Gott erkennbar wird. Aber nicht, weil wir diesen Status der Heiligkeit erreichen müssten, sondern weil wir den uns aus Gnade zugesprochenen Status auch zeigen und leben sollen. Und während Heiligkeit im Alten Testament als Erkennungsmerkmal der besonderen Erwählung ja fast ausschließlich als Reinheit verstanden wurde, so verschiebt sich das Verständnis im Neuen Testament zu einem neuen, starken Erkennungsmerkmal, nämlich Liebe und Gerechtigkeit. Jesus selbst ist es, der diesen Zusammenhang in der Überlieferung des Johannesevangeliums herstellt. Im Rahmen seiner Abschiedsrede an die Jünger in Johannes 13 bis 17, da betet Jesus am Ende zu Gott, dem Vater, und er bittet zum Ende hin, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und zwei Verse weiter spricht er aus, und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Der Evangelist Johannes macht im Verlauf des Evangeliums deutlich, dass Jesus selbst das Wort Gottes ist, dass Jesus selbst die Wahrheit ist, in der die Jünger geheiligt werden sollen. Und wenn Jesus in der Mitte seiner Abschiedsrede darauf hinweist, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben gibt für seine Freunde, dann wird deutlich, dass Jesus selbst Heiligkeit mit Liebe gleichsetzt. Heilig sind wir geworden in und durch die Liebe Jesu Christi, durch seine Selbsthingabe. Und heilig sein und heilig leben heißt, aus dieser Liebe heraus zu leben und selbst zu lieben und damit das Gebot Jesu umzusetzen, wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Das trage ich euch auf, liebt einander. Heilig zu werden, im Sinne von als in Christus geheiligte Menschen zu leben, heißt, in seinem eigenen Denken und Handeln Gott in diesem, seinem wahrsten Wesen wiederzuspiegeln. Und das ist seine Liebe. Heilig zu leben heißt dabei, diese Liebe nicht nur in der vertikalen Ebene, also zu Gott hin zu erwidern, sondern auch in die horizontale Ebene, in unsere Beziehungen, in unsere Gemeinschaften hineinzuleben. Paulus bringt das im 1. Thessalonicher Brief folgendermaßen auf den Punkt. Der Herr lasse eure Liebe zueinander und zu allen Menschen über jedes Maß hinauswachsen. Die soll so groß werden wie unsere Liebe zu euch. Der Herr stärke eure Herzen, damit ihr untadelig und heilig seid. Und in Römer 12 fordert Paulus die Gemeinde dazu auf, sich selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen. Als heiliges Opfer, das Gott gefällt. Und er führt dann ab Vers 9 sehr ausführlich aus, wie dieses heilige Opfer aussehen soll. Nämlich in Form der selbstlosen Liebe, die den anderen wichtiger nimmt als sich selbst. Und wie selbst den Menschen gilt, die es mit uns nicht gut meinen. Wir haben diesen Text gerade in der Schriftlesung gehört. Und im 1. Korintherbrief in Kapitel 13 widmet Paulus der Liebe einen langen Absatz und stellt heraus, dass sie das Wichtigste in der Nachfolge Jesu Christi ist. Heilig sein bedeutet bedingungslos geliebt zu werden durch Gott. Heilig werden bedeutet, dass diese Liebe Gottes im eigenen Leben Raum und Gestalt gewinnt. Und ganz ähnlich ist das Ziel dabei, dass im Leben und im Denken und im Handeln aus dieser Liebe heraus die Welt um uns herum erkennt, dass wir heilig sind, dass wir zu Gott gehören, dass wir seine Heiligkeit widerspiegeln. Das entspricht dem Willen Jesu, der seinen Jüngern mitgibt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieb haben. Denn daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Heilig zu werden, das heißt heilig zu leben, heißt damit in ganz ähnlicher Weise wie auch in dem alttestamentlichen Verständnis, andere Maßstäbe für das Miteinander zu leben. Andere Maßstäbe, als die Welt es tut. Und sich damit sowohl im eigenen Leben, aber gerade auch im Leben der Gemeinschaft darin zu erweisen, dass man gemäß der eigenen Erwählung, der eigenen Heiligung durch Gott lebt. Und auch wenn die Liebe im Neuen Testament das wichtigste und bedeutendste Kriterium für das Heiligsein und das Heiligwerden ist, begegnen uns auch im Neuen Testament doch Aussagen, in denen Heiligkeit ähnlich dem alttestamentlichen Verständnis mit Reinheit in Verbindung gebracht wird. Exemplarisch dafür zum Beispiel 2. Korinther 7, Vers 1. Dies alles hat uns Gott versprochen, meine Lieben, deshalb wollen wir uns von allem reinigen, was Körper und Geist beschmutzt. In Ehrfurcht vor Gott sollen wir nach einem Leben in vollkommener Heiligkeit streben. Oder noch konkreter in 1. Thessalonicher 4, 3 bis 7. Denn es ist der Wille Gottes, dass ihr heilig seid. Und dazu gehört, dass ihr alle verbotenen sexuellen Beziehungen meidet. Jeder von euch soll lernen, mit seinem eigenen Körper in heiliger und ehrenhafter Weise umzugehen. Folgt nicht den leidenschaftlichen Begierden, wie es die Heiden tun, die Gott nicht kennen. Setzt euch in geschäftlichen Angelegenheiten nicht über euren Bruder hinweg und bereichert euch nicht an ihm. Denn der Herr bestraft das alles. Das haben wir euch schon früher gesagt und euch ausdrücklich gewarnt. Denn Gott hat uns nicht zur Unsittlichkeit berufen, sondern zu einem Leben in Heiligkeit. Es wären eigentlich nochmal ganz eigene Predigten wert, auch diese Texte in den Blick zu nehmen. Gerade weil sie auf der einen Seite sehr herausfordernd sind, aber weil sie gut und wichtig sind. Weil sie uns dazu herausfordern, immer wieder zu prüfen und zu überlegen, wo ist meine persönliche Lebensführung, aber auch unser Umgang miteinander in der Gemeinde nicht durch die wahre Liebe Gottes, nicht durch seine Heiligkeit geprägt. Und gleichzeitig haben gerade in der freikirchlichen Frömmigkeitsgeschichte solche moralisch konnotierten biblischen Aussagen das Heiligkeitsverständnis stark geprägt. Und so habe ich es zumindest in meiner eigenen Biografie erlebt, einen Unter- oder Folgeaspekt des Heiligkeitsverständnisses im Neuen Testament zu einem Hauptaspekt gemacht. Ich erinnere mich aus meiner Kindheit noch an Zeiten, wo durch meine Großelterngeneration das Verständnis geprägt war, Heiligkeit im Leben der Gemeinde und natürlich im Leben auch des einzelnen Gläubigen zeigt sich durch die starke Abkehr von der Welt, von allem Unzüchtigen. Und damit waren ja keineswegs nur verbotene sexuelle Beziehungen gemeint, was Paulus anspricht, sondern auch weltliche Kartenspiele, Kinobesuche, Tanzveranstaltungen, unziemliche Kleidung, lange Haare bei Männern, bestimmte Musikstile, also Volksmusik ging immer, bei Rock'n'Roll war doof. Das habe ich zwar nie verstanden, aber genau. Und in dieser Frömmigkeitstradition wurde Heiligkeit, ich habe es so erlebt, wieder zur Gesetzlichkeit. Aber noch viel gravierender und schlimmer ist, dass immer dort, wo Heiligkeit vor allem im Sinne bestimmter Moralvorstellungen verstanden wurde und wird, eben der Scheinheiligkeit Tür und Tor geöffnet werden. Das mag lustig sein und ist auch lustig. Ja? Als Kind und Jugendliche haben wir zu Hause mit meinem Vater und meinen Brüdern oft Skat gespielt. Und damit haben wir uns auch auf manchen Geburtstagsfeiern beschäftigt und abgelenkt, während die Erwachsenen halt ihre Erwachsenendinge gemacht haben. Nur auf den Geburtstagen von Großtante Elisabeth, die mit Nachnamen auch noch Tempel hieß, das ist sozusagen das doppelt Lustige daran, war dieses Spiel tabu, weil es für sie ein böses, weltliches Kneipenspiel war, das ein frommer Baptist nicht spielen darf. Also durfte sie nicht erfahren, was da für unheilige Sachen im Hause Wede so passierten. Hat sie auch nicht, soviel ich weiß. Das ist noch lustig und amüsant, aber es war sofort eine Erinnerung, wo mir auffiel, da habe ich in meiner Kinderzeit mit Scheinheiligkeit zu tun bekommen. Aber viel schlimmer sind doch Scheinheiligkeiten, die letztlich zum Gegenteil wirklicher Heiligkeit werden. Wie viele christliche Ehepaare haben zum Beispiel jahrzehntelang in zerrütteten und toxischen Beziehungen gelebt, weil man sich ja als Christ nicht scheiden lässt. Und wie viele dieser Ehepaare, und ich habe davon auch zwei in meiner alten Heimatgemeinde vor Augen, wie viele dieser Ehepaare haben sonntags lammfromm im Gottesdienst gesessen und sich aber montags bis samstags zu Hause im Verborgenen bis aufs Blut gestritten, mit Beleidigungen und Verachtungen überzogen. Sie mögen zwar verheiratet geblieben sein, aber eine Ehe geführt haben sie doch nicht mehr. Und heilig im Sinne, einander wahrhaft zu lieben, war solch ein Lebenswandel auch nicht mehr. Oder um an das anzuknüpfen, was Jörg vorhin schon kurz erwähnt hat, wie dramatisch ist es, dass gerade in der katholischen Kirche, die sich selbst als Bollwerk der christlichen Moral und Ethik sieht, gerade auch im Blick auf Ehe und Sexualmoral, dass gerade diese Kirche so sehr damit zu ringen hat, dass es immer wieder erschütternde Fälle von zum Teil systematischem Kindesmissbrauch gibt. Oder auch das ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen, dass In Deutschland schätzungsweise mehr als die Hälfte der katholischen Geistlichen trotz Zölibatgelübde sexuelle Beziehungen unterhalten. Wie dramatisch und scheinheilig ist es, wenn es dann zigtausend Fälle von Priesterkindern gibt, allein in Deutschland, die zwar keinen Vater, aber einen besonderen Patenonkel haben, der ihnen dann nahesteht. Oder wenn dann aber die Mutter der Pfarrerskinder offiziell als alleinerziehende Mutter, als Pfarrhausgehilfin in das Pfarrhaus einzieht. Wenn es daher um Heiligsein und um Heiligleben geht, sollten wir im Hier und Jetzt und auch nicht angesichts des um uns oder der uns umgebenden Welt vorschnell Heiligkeit mit bestimmten moralischen Denk- und Verhaltensweisen gleichsetzen. Viel bedeutender und wichtiger ist, dass wir immer wieder diese Kerneigenschaft von Gottes Heiligkeit, nämlich seine Liebe, in den Blick nehmen. Sowohl als ein Geschenk an uns, aber eben auch als einen Auftrag im Miteinander in der Gemeinde und gegenüber der Welt, nämlich wahrhaftig zu lieben. Und gerade in unserer Zeit, in der die Selbstbezogenheit unter den Menschen so stark und so groß geworden ist, in der selbst in vielen Kirchen und Gemeinden wahrhaftige Liebe nicht erlebbar oder erfahrbar ist, sollten wir als Gemeinde daraus leben und handeln, dass Gottes Heiligkeit gleichbedeutend ist mit seiner bedingungslosen und grenzenlosen Liebe. Im Nachgang hat es mich sehr bewegt, dass wir im Gebetsforum am 23.09., wo wir intensiv auch für unsere Gemeinschaft als Gemeinde gebetet haben, bei den Impulsen, die wir zusammengetragen haben, so viel Facetten im Blick auf die Liebe untereinander in den Blick gekommen ist. Und was für ein Zeugnis für das Evangelium wäre es, wenn Menschen sich begeistert unserer Gemeinde anschließen, nicht weil hier scheinbar alle moralisch einwandfreien Menschen leben, die nie Skat spielen zu Hause zum Beispiel, sondern weil sie in unserem offenen und ehrlichen, unserem wertschätzenden und demütigen Umgang miteinander Gottes wahrhaftige Liebe wiederentdecken. Das wäre wahrhaft ein Zeugnis, dass wir als Gemeinde und als Gemeinschaft miteinander heilig sind und dabei sind, heilig zu werden und zu leben. Und dafür schenke uns Gott seine Kraft und Gnade.